Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Rohstoff-Talk und wir schauen heute natürlich auf das große, wichtige Thema Rohstoffe, Gas, Öl und auch auf Gold. Warum kann Gold von der momentanen Krise nicht so profitieren? Superzyklus ist auch ein Wort, was wir heute mal klären wollen. Das alles beim Rohstoff-Talk präsentiert von Xetra Gold und dazu herzlich willkommen. Und heute zugeschaltet aus dem schwedischen Göteborg ist Michael Blumenroth, Rohstoffanalyst bei der Deutschen Bank. Herr Blumenroth, schön, Sie zu sehen.
Ja, freut mich auch, Herr Koch. Dankeschön.
Schauen wir vielleicht zuallererst auf Gas, die Energiekrise in allen Medien, ganz wichtiges Thema. Wie würden Sie das beurteilen? Kommt uns ja das noch teuer zu stehen?
Ja, teuer zu stehen kommt es uns eigentlich jetzt schon, wenn man so auf die Erdgaspreise schaut. Das sind hauptsächlich die Preise, die an der niederländischen Terminbörse notieren. Dann hat sich der Preis ja verglichen mit dem, was ich eigentlich von früher normal kenne, verzehnfacht ungefähr. Wir haben normalerweise 15 Euro pro Megawattstunde. Die Preise handeln jetzt über der 150 Euro pro Megawattstunde seit einigen Tagen mittlerweile und verfestigen sich da oben auch. Und auch die Terminkontrakte, was eigentlich ja wichtig ist, die Kontrakte, die es auf den nächsten Winter draus laufen, auf den Dezember oder auf den März, die halten sich weiterhin auf hohem Niveau. Also es kostet uns auf alle Fälle. Ich persönlich habe auch leider eine Erdgasheizung. Ich freue mich da gar nicht auf die nächste Abrechnung, die dann von der Hausverwaltung irgendwann kommen wird, aber es ist leider der saure Apfel, den wir beißen müssen. Die Frage ist natürlich, wie schlimm wird das Ganze noch kommen, weil im Prinzip hängen wir momentan noch davon ab, die Entscheidung eines Einzelnen oder wir hängen davon ab, welche Entscheidung hat Wladimir Putin trifft. Er kann jederzeit den Gashahn auf- und zudrehen und uns damit dann in Nöte stürzen, das Ganze als Verhandlungsmasse benutzen. Also momentan, es ist ja jetzt wieder angelaufen, es fließt wieder Gas durch den Nord Stream 1 Pipeline, aber das ist natürlich, wenn man Entscheidungstheorie zum Beispiel an der Uni gehabt hat und in der Schule, wenn man sich daran noch erinnert, ist es ja dann auch vielleicht von Vorteil, gerade für die Russen, die in Westeuropa im Unsicheren zu lassen, wie viele Lieferungen jetzt kommen, ob dann vielleicht im Herbst noch eine Unterbrechung kommt unter irgendwelchen obskuren Gründen, ob dann irgendwie wieder eine Turbine fehlt oder kaputt ist. Also es ist halt jetzt sehr, sehr unsicher das Ganze und deswegen kann man da eigentlich kaum valide Prognosen geben, wo sich das Ganze hin entwickeln wird. In 2 Jahren vielleicht ist das Ziel, dass wir dann unabhängig sind von russischem Erdgas, dass wir auch andere Energiequellen dann haben, die wir dann besser nutzen können, gerade erneuerbare Energien. Und deswegen längerfristig sieht es dann sicherlich besser aus, aber kurzfristig kommt uns das Ganze sicherlich dann doch teuer zu stehen.
Wie beurteilen Sie die Situation bei Öl?
Ja, das ist auch sehr spannend. Wir sind jetzt eigentlich dann auf die Niveaus zurückgefallen, die wir so Mitte März ungefähr gesehen haben. Wir hatten jetzt sowohl Brent als auch WTI-Öl unter der 100-Dollar pro Barrel-Marke. Und was jetzt zum Beispiel auch für die Autofahrer ganz wichtig ist, die US-Autofahrer, die schauen ja ganz genau auf die Benzinpreise drauf. Da waren die Benzinpreise jetzt innerhalb von 4 Wochen wirklich jeden Tag gefallen, halt nicht viel, mal um einen Cent pro Tag, die landesweiten Durchschnittspreise wohlgemerkt. Also wir sehen da doch schon einen kleinen Rückgang in Öl. Warum eigentlich? Das Angebot ist weiterhin knapp, aber was die Märkte ja momentan so ein bisschen durchspielen oder wovor die Märkte Furcht haben, sind halt die Rezessionssorgen. Wir haben zum einen Zentralbanken, die sehr aktiv sind, die jetzt rund um den Globus, gerade in großen Industrieländern, die Leitzinsen doch recht deutlich erhöhen. Was für einen Zweck hat das, Leitzinsen zu erhöhen? Man will halt dann die Inflation ausbremsen. Das funktioniert eigentlich nur, wenn man die Wirtschaft auch damit ausbremst. Jetzt haben die Märkte halt Befürchtungen, dass die USA insbesondere vielleicht jetzt in diesem Jahr wird ein bisschen, glaube ich eher nicht, aber dass vielleicht im Frühjahr 2023 eine leichte, kurze Rezession in den USA der Fall sein könnte. Die Fed wird weiterhin die Zinsen erhöhen. Rezession bedeutet, man verbraucht weniger, man fährt weniger Auto, weil man das Geld für andere Dinge braucht. Und das bedeutet weniger Ölnachfrage. Wir haben also die großen Industrieblöcke, wir haben die USA, da gibt es Rezessionsgefahren. In der Eurozone haben wir gerade durch die Erdgasproblematik auch theoretisch Rezessionsgefahren, die uns blühen könnten, wenn es im Winter kein Erdgas mehr käme. Und dann China als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, da baut man jetzt gerade wieder ein bisschen auf. Von den pandemiebedingten Beschränkungen kommt man los. Aber Vielleicht ist nach dem Lockdown, vor dem Lockdown, man weiß es nicht. Es kann ja sein, dass der Winter auch in China, dass die nächste Pandemie wieder da durchgeht. Und es sieht ja momentan noch nicht so aus, als würde China von der Zero-Covid-Policy abweichen. Also da die drei größten Wirtschaftsblöcke der Welt momentan, da sehen Investoren Gefahren. Und deswegen geht man da so ein bisschen aus Öl raus. Man denkt, die Nachfrage könnte geringer werden aufgrund der wirtschaftlichen Eintrübung. Und das hat die Ölpreise jetzt ein bisschen unter Druck gesetzt. Ich glaube aber nachhaltig, das Angebot ist immer noch relativ knapp verglichen mit dem, was wir eigentlich theoretisch an Nachfrage sehen würden, wenn die Welt sich so weiterdreht, wie sie es momentan macht. Also ich würde jetzt nicht auf allzu starke Preisrücksetzer setzen, sondern denke eher, dass die Ölpreise sich mittelfristig doch wieder so knapp über der 100 Dollar pro Barrel Marke einpendeln werden.
Ja, manche überlegen jetzt auch schon mit Holz zu heizen. Das ist zum einen teuer geworden und zum anderen auch kaum noch zu kriegen. Es gibt schon Holzdiebe, die das Holz von Höfen klauen. Wie ist Ihre Einschätzung dort?
Ja, muss man gucken. Also Frankfurter Stadtwald, da sollte man eher nicht klauen. Erstens, wir brauchen die Bäume selbst und zweitens sind die, glaube ich, schon sehr geschädigt durch die anhaltende Trockenheitsphase, die wir auch gerade hier bei uns in Hessen haben. Aber ja, da ist die Lage auch spannend, kann man sagen. Es gibt halt wenig valide Preise, wo man jetzt Holz richtig dran messen kann. Es gibt in den USA auch so einen Kontrakt, auf einen Lumber-Kontrakt heißt das. Das ist dann auch Holz, was in einer bestimmten Größenordnung gehandelt wird. Da hat man auch wieder einen sehr starken Aufwärtstrend gesehen, kam jetzt wieder ein bisschen zurück. Warum kam er zurück? In den USA ist spannenderweise der Erdgaspreis gesunken, weil die USA aufgrund des Brandes in einem Verladeterminal weniger Erdgas, also flüssiges Erdgas nach Europa liefern können. Die behalten das Erdgas also selbst in den USA. Dort ging der Preis runter, während der bei uns hochging. Und deswegen ist in den USA ein bisschen die Ölnachfrage, die Holznachfrage wieder zurückgekommen. Aber natürlich, viele machen sich jetzt Gedanken darüber, was passiert, wenn es kalt wird im Winter, die Heizung wird abgedreht. Es gibt ja Überlegungen, dass nur noch bestimmte Heizniveaus erlaubt oder technisch eingestellt werden können. Ich habe auch schon von einigen Bekannten gehört, die sich jetzt dann so elektrische Heizöfen dann besorgen wollen für den Fall der Fälle, was ja dann vielleicht auch hoffentlich nicht eintreten wird, dieser Fall der Fälle. Also da in Holz, denke ich, da gibt es keinen richtigen, in Deutschland keinen richtigen Markt für an der Börse, wo Holz gehandelt wird. Aber da befürchte ich, dass die Preise auf alle Fälle auf sehr hohem Niveau bleiben werden, auch allein weil die Bauindustrie ja auch weiterhin Holz braucht. Und da denke ich, da kann ich wenig Hoffnung machen, dass dann ein starker Preisrücksetzer kommt.
Schauen wir auf das Lieblingsedelmetall der Deutschen, auf Gold. Anfang des Jahres war der Goldpreis ja bei über 2000 Dollar pro Feinunze und momentan kämpft Gold mit der 1700 Dollar Marke. Warum geht Gold als so vermeintlich sicherer Hafen nicht einfach durch die Decke in Krisenzeiten?
Ja, muss ich ganz ehrlich zugeben, bin ich auch sehr enttäuscht. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir durch die 1800 so schnell durchrauschen können und dann auf einmal sogar unter der 1700 handeln. Also vielleicht ein kleiner Trost. Ich habe dann diese Woche mal auf Silber geschaut, da bin ich zusammengezuckt und erschrocken. Das sieht ja noch viel, viel dürftiger aus. Der Silberpreis, der ist dann ja teilweise 20% seit Jahresbeginn eingebrochen. Dafür hält sich das Gold noch ein bisschen besser, auch als die anderen Edelmetalle, Platin, Palladium. Was daran liegt, dass Gold ja doch ein bisschen noch der Schutz vor Ungemach zugeschrieben wird. Wir haben aber am Goldmarkt drei Probleme eigentlich momentan. Das ist zum einen das Problem ist der starke Dollar. Gold wird jetzt am Weltmarkt oder zwischen Banken immer in US-Dollar gehandelt. Und der US-Dollar hat gerade, das sehen wir auch hier in Europa, in der Eurozone, der Euro ist durch die Parität zum US-Dollar gefallen. In den letzten Tagen das erste Mal seit 20 Jahren, 20-Jahrestief. Der US-Dollar selbst ist jetzt handelsgewichtet gegen viele andere große Währungen auch auf einem 20-Jahres-Hoch. Also der US-Dollar ist wirklich so teuer, wie er zuletzt 2002 gewesen ist. Und das bedeutet natürlich, dass Gold für den Nachfrager in einem Währungsraum außerhalb der USA dann ein ganzes Stück teurer geworden ist. Auch wenn man den Goldpreis anschaut, da habe ich schon mal letztes Mal darüber geredet, seit Jahresbeginn ist der Goldpreis in Dollar jetzt mittlerweile leicht gefallen, aber in Euro ist er immer noch ein Plus. Im US-Dollar, glaube ich, war 4% im Minus. In Euro betrachtet 6% im Plus und im japanischen Yen zum Beispiel ist der Goldpreis seit Jahresbeginn 14% gestiegen. Also gestiegen ist er schon, aber halt nicht in US-Dollar. Und das ist das Problem, wenn man den Goldpreis in US-Dollar betrachtet. Also zum Beispiel gerade jetzt bei Xeta Gold, da ist der Anleger noch ein bisschen vorne, wenn er am Jahresanfang investiert hat. Aber tatsächlich in Dollar haben wir jetzt den schwachen schwache Preisniveau. War der erste Grund, starke Dollar. Der zweite ist, haben wir eben schon kurz angesprochen, Zentralbanken weltweit, die drehen jetzt, kurbeln jetzt richtig an der Zinsschraube. Wir haben Zentralbanken, die jetzt normalerweise sehr zurückhaltend sind. Die Schweizer haben 50 Basispunkte erhöht, die Schweden sind 50 Basispunkte hoch. Jetzt EZB, die auch auf den Zinserhöhungszug aufgesprungen, erstaunlicherweise. Und auch die FED wird wahrscheinlich nächste Woche nochmal 0,75 Prozentpunkte oder vielleicht auch einen ganzen Prozentpunkt nach oben gehen. Also das Zinsniveau ist deutlich angestiegen. Und da haben wir dann tatsächlich zum Beispiel für 2-Jahres-Anleihen, Staatsanleihen der USA mittlerweile Zinsen von ungefähr 3,2 Prozent. Und wenn jetzt ein Großinvestor kommt und sagt sich, oh, 2 Jahre, 3,2 Prozent, bin ich nach 2 Jahren ungefähr 6,5 Prozent Pi mal Daumen reicher, als ich es jetzt bin. Wenn man die Inflation natürlich nicht berücksichtigt, die das Ganze wieder wegfrisst. Aber ich weiß zumindest, ich habe einen sicheren Zins. Bei Gold weiß ich nicht, wo der Preis in 2 Jahren steht. Also sind viele Investoren raus aus Gold und rein in Staatsanleihen, gerade in den USA, wo es ja jetzt schon relativ ordentliche Verzinsung gibt. Und das ist dann das dritte Problem vielleicht, dass wir da gerade jetzt die US-Großanleger, die sind jetzt wieder aus dem Goldzug, an den sie reingesprungen waren. Wir haben ja die Kurse über 2000 Dollar, die Unze gesehen. Da sind viele Anleger rein und jetzt sehen sie, das Ganze performt nicht richtig. Die Aktienmärkte fallen, der Goldpreis fällt auch. Was ist denn da eigentlich los? Der Trade funktioniert irgendwie nicht so richtig, aber ich gehe jetzt vielleicht irgendwo rein, wo ich Zinsen bekomme. Das ist jetzt eher keine Herangehensweise, die wir hier in Deutschland beobachten. Da sehen wir eigentlich eher eine ganz gute Nachfrage weiterhin. Aber die großen Investoren, gerade in den USA, die haben sich auch verabschiedet. Also starker Dollar, hohes Zinsniveau und große Investoren haben den Goldmarkt verlassen. Das ist der Gegenwind, der den Goldpreis unter die 1700 sogar kurzfristig gedrückt hat.
Wenn Gold jetzt, sage ich mal, günstiger zu haben ist, ist das nicht vielleicht auch ein guter Einstiegszeitpunkt, um jetzt günstiger einzukaufen und darauf zu setzen, dass Gold dann in den nächsten Monaten und vor allen Dingen Jahren steigen wird? Und wenn man Gold jetzt kaufen sollte, dann lieber physisch oder als ETF, ETC?
Ja, das denke ich schon. Also es ist kurzfristig, das ist ja immer eine Metapher, die auch in der Politik gerne kommt. Vielleicht ist der Goldkauf dann kein Sprint, sondern ein Marathon. Also für Anleger, die jetzt einen mittel- bis längerfristigen Zeithorizont haben, denke ich, könnte das jetzt doch schon tendenziell ein guter Einstiegszeitpunkt sein, weil wir werden leider weiter Krisen haben, geopolitische Krisen, die lösen sich nicht so schnell, ob es nun Russland ist, das Iran-Thema kommt immer wieder hoch. USA sind Zwischenwahlen im November, Präsidentschaftswahlen in 2 Jahren. Jetzt in Italien haben wir eine Regierungskrise, also die Krisen gehen uns nicht aus. Und das bedeutet eigentlich, dass so ein gewisses Grundrauschen immer da sein wird, dass der Goldpreis, denke ich mal, mittelfristig unterstützt sein wird. Und auch die Zentralbanken werden jetzt nach ihren Leitzinserhöhungs aus dem Zyklus wieder rauskommen. Vielleicht die USA, vielleicht sogar schon im nächsten Jahr die Zinsen wieder senken, was wiederum gut für den Goldpreis wäre. Also mittelfristig bin ich da eigentlich optimistischer gestimmt. Kurzfristig kann sein, dass wir da tatsächlich nochmal 1-2 Bewegungen nach unten sehen werden. Und wenn, dann würde ich das tatsächlich auch eher über ETCs machen, wie Xetra Gold zum Beispiel, mache ich selbst auch. Kann man ja auch machen, dass man jeden Monat oder jedes Quartal so ein bisschen was kauft. Dann hat man ja auch den Cost-Average-Effekt, dass dann der Einstandspreis, wenn der Preis mal fällt, dann günstiger wird und dann hoffentlich, dass man das auf längere oder mittelfristige Sicht dann auch wiederum teurer verkaufen kann.
Schauen wir noch auf Kupfer. Der Kupferkurs ist deutlich runtergegangen oder ja auf um die 7000 Dollar pro Tonne. Das ist der niedrigste Kurs seit fast 2 Jahren. Wird Kupfer nicht mehr so in der Industrie gebraucht oder warum ist der Preis jetzt so dramatisch eingebrochen?
Ja, das ist auch, eigentlich kann man fast sagen, Rätsel. Das ist was ich auch finde, was völlig übertrieben ist. Also momentan sind die Marktbewegungen meiner Ansicht nach auch zu stark, zu ausgeprägt und zu schnell. Wir haben Kupfer gerade jetzt noch auf Rekordhochständen gesehen. Das war am 7. März, wenn ich mich nicht falsch erinnere, 10.845 Dollar pro Tonne und dann rauscht das Ding ja weit über 30% ab. Und das hat eigentlich 2 Gründe gehabt. Der erste Grund war, für die erste Bewegung nach unten waren die Lockdowns in China gewesen. Da ist halt sehr viel Nachfrage nach Industriemetallen weggefallen, die aber jetzt eigentlich wieder reinkommt, weil die Chinesen ja wieder ihre Häfen geöffnet haben. Die Industrie arbeitet wieder unter Volllast. Also sind auch die Daten, die jetzt für den Juni schon rauskamen, die sind eigentlich wesentlich besser als jetzt im April und Mai während der Lockdown-Phase gewesen sind. Also eigentlich müsste da Kupfer wieder sehr viel stärker nachgefragt werden und wird es auch meiner Ansicht nach. Aber was jetzt auch mit reinspielt, das spielt wiederum dann zurück auf die Ölfrage von vorhin. Das sind momentan die starken Rezessionsängste. Also die Märkte preisen so eine gewisse Wahrscheinlichkeit ein, dass es zu einer Rezession kommt in den USA, in der Eurozone, in Europa generell, in China. Also das muss nicht kommen. Wir hoffen alle, dass es nicht kommen wird. Und die Wahrscheinlichkeit ist doch noch nicht so bei über 50%, wenn ich mich da nicht täusche. Aber die Anleger sind vorsichtig geworden. Rezession bedeutet weniger Industrie, es wird weniger hergestellt und das bedeutet weniger Nachfrage nach Industriemetallen. Aber Ihre Frage impliziert eigentlich schon die Hoffnung für die Anleger dort, die erneuerbare Energien. Da braucht man Kupfer, Kupfer und Kupfer. Man muss ja alles Mögliche bauen, man muss Leitungen bauen, man braucht Kabel, man braucht die anderen Industriemetalle, wenn man Windräder baut, die baut man nicht aus Pappe. Oder Solaranlagen, da braucht man auch alles Mögliche an Industriemetallen und Silber dazu. Also gerade dadurch, dass wir die Energie ja umstellen wollen auf erneuerbare Energien, dass wir sogar auch müssen, langfristig gesehen, denke ich mal, ist viel Potenzial für die Industriemetalle. Aber momentan dominieren die Rezessionsängste in den Märkten. Ich denke, da ist auch eher so ein Thema, wo man mit mittelfristiger Herangehensweise dann durchaus dann Erfolge sehen kann.
Und sind wir jetzt in einem Superzyklus für Rohstoffe? Also müssen wir davon ausgehen, dass wir vielleicht ein ganzes Jahrzehnt einfach immer nur steigende Preise sehen werden?
Ja, schön wäre es für die Rohstoffanleger, aber leider sind die Märkte nicht so einfach. Also Superzyklus, ja, da tue ich mich immer recht schwer mit, weil das würde ja genau implizieren, dass wir niemals wieder einen stärkeren Rückgang sehen. Gerade momentan sehen wir einen. Aber ich denke schon, dass der Zyklus der Rohstoffe durchaus das ganze Jahrzehnt anhalten wird. Wir haben jetzt halt die Befürchtung, da irgendwann kommen die Notenbanken, senken die Zinsen wieder, dann wird auch die Wirtschaft wieder besser laufen. Wir sind dann unabhängiger von Erdöl und Erdgas hoffentlich und dann denke ich mittelfristig kann man dann tatsächlich Superzyklus in Anführungszeichen sagen. Also ich glaube schon auf den mittel- bis langfristigen Horizont sind so gut wie alle Rohstoffe haben eigentlich Potenzial und dann kann man vielleicht auch tatsächlich jemand vom Superzyklus reden.
Sagt Michael Blumenroth, heute zugeschaltet aus dem schwedischen Göteborg. Vielen Dank für die ganzen Einordnungen. Rohstoffe werden uns sicher noch sehr, sehr lange, glaube ich, hier begleiten. Dankeschön.
Ich habe zu danken, gerne.
Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank am Interesse am Rohstofftalk für diesen Monat. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.